Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Filmrausch, dem Film- und Serienpodcast der NWZ mit Flo.
Hi.
Und mir, Lisa. Dieser Podcast ist für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. In jeder Folge besprechen wir Filme, manchmal auch Serien, zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sind die Schwerpunkte thematisch und persönlich gesetzt oder an aktuelle Anlässe geknüpft. In der ein oder anderen Folge haben wir auch Gäste bei uns. So wie in der letzten Ausgabe über deutsche Filme.
Da war Max Dascheid vom Stadtmagazin Bremen bei uns zu Gast.
Mit dem haben wir zwischenzeitlich ziemlich über die Filme von Til Schweiger abgelästert und Manta Manta 2 auch als ein negatives Beispiel genannt. Wir haben fast ein wenig rumgealbert. Die Filme mit ihm, die ja eigentlich lustig sein sollen, zumindest so vermarktet werden, sind bei uns alle total durchgefallen. All die, die sich jetzt vielleicht fragen, worüber wir denn lachen, die sollten jetzt dranbleiben. Denn in unserer heutigen Folge geht es um Filme und Serien, die uns zum Lachen bringen. Flo, wie oft schaust du denn gezielt lustige Filme oder Serien? Oder bist du eher der Mensch, der auf Satire, so Bühnencomedy steht?
Also wenn ich mir so überlege, was für Filme ich generell gucke, sind Komödien eigentlich eher zweitrangig. Das hängt auch immer von bestimmten Schauspielern ab. Also es gibt so welche wie Sacha Baron Cohen oder Steve Carell, den ich sehr gerne zuschaue, aber das hängt dann schon von Schauspielern ab. Bei Comedy-Serien ist es ein bisschen was anderes. Es gibt ja, glaube ich, mehr lustige Serien als lustige Filme, habe ich so den Eindruck. Und da gibt es halt auch viele, die ich einfach teilweise aus Nostalgie sehr gerne schaue, so wie King of Queens etc. Manchmal auch einfach als nette Unterhaltung nebenbei, wenn man was im Haushalt zum Beispiel macht. Aber auch bei Serien spielt Comedy eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, wenn ich ganz ehrlich bin, weil da man dann doch irgendwie Thriller-Serie, Dramenserien doch momentan auch wie Pilze aus dem Boden schießen, da ist man doch irgendwie immer noch ein bisschen interessierter. Aber ich habe halt gemerkt, zum Beispiel, wenn ich spät abends ist und ich bin eigentlich müde, aber ich will noch nicht schlafen gehen, aber ich habe nicht mehr die mentale Auffassungsgabe, ernsten Stoff für eine Stunde mir anzuschauen, dass ich dann doch mal dazu tendiere, einfach mal eine Serienfolge einzuschalten und dann einfach leichte Kost zum Ausklang des Tages mir genehmige. Und da funktioniert Comedy einfach immer super.
Also gezielt schaue ich lustige Filme und Serien eher wenig. Und dann auch mehr Serien als Filme. Also Serien schaue ich quasi, wie sie auf Netflix, Prime und Co. also erscheinen oder wie sie mir vorgeschlagen werden. So habe ich auch viele witzige Serien kennengelernt. Und gezielt schaue ich mir nur die lustigen Serien an, die ich schon kenne und immer wieder gucken könnte. Die laufen dann auch mal nebenbei. Das ist nicht so schlimm, wenn man da nicht so aufpasst.
Genau. Aber wenn du so lustige Serien guckst, also auf einige kommst du ja noch später zu sprechen und ich ja auch, machst du das dann auch immer wirklich dann konzentriert oder sagst du, das ist einfach so belustigend nebenbei, das ist so ein Hintergrundrauschen, wenn man so ein Grundrauschen, wenn man irgendwie was anderes nebenbei macht. Wie konsumierst du das? Hast du da oder kannst du es gar nicht so wirklich einen Finger drauflegen und sagen, so machst du das, sondern es ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich, oder?
Ja, genau. Ich würde sagen beides, beziehungsweise ergibt sich das eine aus dem anderen. Vor ein paar Monaten zum Beispiel hat mein Freund an einem Samstagnachmittag eine Komödie angemacht, Me Time. Heißt die, mit Kevin Hart und Mark Wahlberg von John Hamburg. Der hat mir so gut gefallen, dass ich es mir schließlich auf der Couch gemütlich gemacht habe, um den aktiv weiterzugucken. Also aufräumen war da nicht mehr nebenbei. Ja, so ist das meistens bei lustigen Filmen. Und auch Serien, wenn die dann nebenbei mal laufen, wie du schon sagtest, neben dem Haushalt, dann kommt es immer wieder vor, dass mich einige Szenen dann doch so fesseln, dass ich mich irgendwie auf meinen Schreibtischstuhl setze oder dann doch nochmal auf die Couch.
Ja, es gibt natürlich auch so Serien, die funktionieren halt so, dass man sich auch über einzelne Szenen amüsieren kann, ohne dass man die ganze Handlung der Folge kennt, weil die Szenen für sich einfach funktionieren und schon in sich geschlossen witzig sind. Also wenn ich jetzt Modern Family oder sowas anmache, auch eine Serie, die ich gerne schaue, da kannst du über bestimmte Situationen, so Fremdschämen-Momente oder einfach so witzige Situationen, wo einfach zwei verschiedene Welten aufeinander einprasseln, einfach lachen, ohne jetzt gewusst zu haben, was in den 10 Minuten vorher passiert ist, weil es einfach so an sich witzig ist. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von vielen Comedy-Serien, dass die Szenen an sich schon ihren humoristischen Wert haben, ohne in der Handlung eingebettet sein zu müssen. Und ich versuche aber tatsächlich immer Serien oder Filme auch generell gezielt anzuschauen, weil ich finde, das hat auch so ein bisschen was mit dem Respekt vor der Kunst zu tun, auch wenn das jetzt so hochtrabend klingt, aber du weißt vielleicht, was ich meine.
Es gibt ja noch eine Sonderform von Komödien, die Parodie. Filme, die andere Filme veralbern, wie zum Beispiel Scary Movie. Wie stehst du dazu? Kannst du darüber lachen, wenn sich ein Film zum Beispiel auch über einen deiner Lieblingsfilme lustig macht?
Ja, also ich muss sagen, ich liebe Filmparodien. Also ich liebe es auch so in solchen Parodien dann Anspielungen zu entdecken, die vielleicht auch so ein bisschen versteckt sind oder zu erkennen. Und ich finde es dann immer spannend zu sehen, auf welche Punkte sich dann die Regisseure gestürzt haben und was sie dann konkret so ein bisschen überzeichnen und ausschlachten. Und ich habe halt gemerkt, dass es so eine kleine Gefahr besteht bei mir, dass ich die Originalfilme nicht mehr ernst nehmen kann, nachdem ich so eine Parodie gesehen habe. Auch wenn die Originalfilme an sich genommen ernst sind. Zum Beispiel hatte ich, bevor ich das erste Mal Scream gesehen habe, hatte ich Scary Movie gesehen. Und deswegen konnte ich dann, als ich das erste Mal Scream gesehen habe, das nicht mehr so richtig ernst nehmen. Habe das immer mit so einem halben Lächeln geschaut. Insbesondere der Polizeiofficer Dewey, der wird ja bei Scary Movie ganz grenzdebil und zurückgeblieben dargestellt. Mhm. Also vermeintlich, da gibt's am Ende ja auch einen Plot-Twist, aber egal. Allerdings ist Scream natürlich so eine Reihe, die sich selbst nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Also sehr viel Metaebene, viele Horror-Klischees, auf die angespielt wird. Da wiegt das dann nicht ganz so schwer. Bei anderen Filmen gab's diesen Effekt halt nicht, also zum Beispiel wird ja auch bei Scary Movie 4 The Grudge, der Fluch, aufs Korn genommen. Da habe ich zum Beispiel danach The Grudge immer noch genauso gruselig gefunden wie vorher. Also da hat es keinen Effekt gehabt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also beleidigt bin ich halt irgendwie nicht. Also selbst wenn die jetzt irgendwie einen ganz krassen Film, den ich super liebe, irgendwie verarschen würden, sage ich mal auf Neudeutsch. Weil ich finde es auch eine Form der Anerkennung und Wertschätzung, wenn Filme parodiert werden. Dadurch signalisiert man ja, die sind interessant genug, dass es wert ist, sie zu parodieren. Und ich glaube, die meisten Parodisten machen das ja nicht aus Gehässigkeit, sondern auch, um den Film Ehre zu erweisen. Und ich muss sagen, auch in einer meiner Lieblingsserien, auf die wir später zu sprechen kommen, wird auch an einigen Stellen mein Lieblingsregisseur parodiert und die Art und Weise, wie er Filme macht. Und das finde ich zum Schießen. Also in der Hinsicht bin ich da voll für.
Ja, Parodien gucke ich eher wenig. Gucke ich sehr selten. Also Scary Movie, davon habe ich ein paar Filme gesehen. So die allerersten, die fand ich auch witzig. Und ich gebe dir da recht, dass ich auch so, wenn ich mich dann erinnert habe, ach nee, das glaube ich war bei Scream. Ach nee, das macht ja gar keinen Sinn. Das war dann wohl bei Scary Movie. Ich bin da auch ein bisschen durcheinander gekommen. Und ja, Scream ist ja auch unter den Horrorfilmen einfach nicht mehr so gruselig, je älter man wurde.
Ja.
Und dann vermischt sich das auch schnell mal mit Scary Movie. Andere Parodien habe ich nicht gesehen. Die liefen vielleicht mal so, mir fällt da irgendwas mit der nackten Kanone ein. Ist das nicht auch eine Parodie?
Schön, dass du es sagst. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja viele Filme auch so, dass sie sich gar nicht unbedingt, also da läuft der parodistische Aspekt so nebenher. Also die sagen jetzt nicht, wir sind eine Parodie, sondern die wollen witzig sein, die haben witzigen Stoff und natürlich kommen da immer mal Anspielungen an andere Filme zustande. Deswegen kann man das, glaube ich, immer gar nicht so trennscharf voneinander trennen, was jetzt Parodie ist oder was normale Comedy. Ich glaube, in vielen Comedies ist mindestens immer so ein Film dabei, wo man sich inspiriert hat oder wo man vielleicht auch irgendwie so einen Aspekt so ein bisschen aufs Korn nimmt. Ja, auf jeden Fall. Sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo wir überleiten zu dem Herzstück unserer Ausgabe eventuell. Das weiß man ja während der Aufnahme immer nicht so ganz, was der gelungenste Teil ist, aber ein Teil, auf den ich mich freue. Wir wollen jetzt über unserer Meinung nach lustigsten Filme, / Serien reden. Jeder von uns hat zwei vorbereitet. Ich habe einen Film und eine Serie. Du hattest, glaube ich, zwei Serien. Sozusagen Lisa-Serientipp mal zwei. Und witzigerweise habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, das nächste Mal gibt es sogar zwei Serientipps von Lisa.
Ja, das passt doch.
Ja, genau. Das hatte ich damals nur so dahergesagt, aber das hätte ich jetzt gar nicht sagen sollen. Das war alles geplant, Jetzt kommen die doppelt, die Serientipps von Lisa. Sozusagen eine nachgeholt für die vergangene Folge. Diesmal wollen wir ausdrücklich auch Serien mit einbeziehen. Das haben wir in den letzten Folgen etwas weniger gemacht. Aber wir machen das, um das Feld so ein bisschen zu erweitern. Und weil wir auch beide, glaube ich, den Eindruck haben, dass Comedy in Serien einfach noch beliebter ist als in Spielfilmen und auch bedeutender momentan. Man denke nur all die Sitcoms, die über die Jahrzehnte entstanden sind. Also Comedy hat sich eigentlich vor allen Dingen immer auf die Serien konzentriert. In meinem Fall muss ich sagen, sind die beiden Werke, die ich vorstelle, jetzt nicht gerade Geheimtipps. Da muss ich ganz ehrlich sein. Aber vielleicht findet sich ja doch der ein oder andere an, der davon noch nicht gehört hat und der sich gerne diese Serie oder diesen Film anschauen möchte. Lisa, magst du anfangen mit deiner ersten Serie?
Ja, also meine zweitlustigste Serie ist Working Moms. Die läuft auf Netflix und ist eine kanadische Sitcom von 2017 bis 2023 und hat 7 Staffeln. Also die 7. ist jetzt in diesem Jahr rausgekommen und auch die letzte gewesen. Es geht um 4 sehr unterschiedliche berufstätige Mütter aus Toronto, die versuchen, Familie, Job, Liebe und Alltag unter einen Hut zu bekommen. Sie treffen sich regelmäßig in der Mommy-Gruppe, um sich über Hormone, Partnerschaften und Kinder auszutauschen. Die Hauptfigur Kate, gespielt von Catherine Reitman, und Anne, gespielt von Danny Kind, sind beste Freundinnen und die treffen in dieser Gruppe auf andere Mütter. Anfangs sind sie zu 4 und in den letzten Staffeln kommt noch mal eine dazu und dann ist eine andere nicht mehr dabei. Also sie sind alle grundverschieden, stehen aber vor derselben Herausforderung. Sie alle müssen das Leben zwischen Mutterliebe, ehelichen Verpflichtungen und Karriere meistern. Fun Fact, Catherine Reitman und ihr Mann Philip Sternberg, die auch in Working Moms ein Ehepaar spielen, hatten die Idee zur Serie nach der Geburt ihres ersten Kindes. Also das Drehbuch ist quasi homegrown entstanden zwischen Fläschchen, Sterilisator und Gitterbett.
Ja, das ist doch schön, wenn das echte Leben sozusagen Inspiration bietet für die Kunst, oder?
Genau. Ja, also ganz realistisch ist die Serie nicht immer, aber dennoch total gut. Im Kern sind die Probleme echt. Ich muss zugeben, mich hat anfangs der Titel total abgeschreckt. Ich habe keine Kinder und dachte, eine ganze Serie, in Anführungszeichen, nur über frischgebackene Mütter und deren Probleme, nee. Doch, weil die Serie mir immer unter den Tops bei Netflix angezeigt wurde, habe ich der Serie dann doch nochmal eine Chance gegeben. Zum Glück, ich liebe sie und ich werde sie bald nochmal von vorne anfangen. Ich mag Kinder ja, auch wenn ich keine eigenen plane. Mittlerweile haben viele Freundinnen von mir eigene Kinder und ich mag es, wenn man halt auch über die unschönen Seiten redet, also wenn die dargestellt werden, auch vom Mama-Sein. Ich weiß, dass ein Kind alles auf den Kopf stellt und das Leben für immer verändert. Und in der Serie sind, ich sag mal, auch ganz normale, in Anführungszeichen, Frauen. Also normal, weil es privilegierte Frauen sind mit schönen großen Häusern, großen Autos und gut bezahlten Jobs. Es bildet natürlich nicht die gesamte Gesellschaft ab, aber dazu später nochmal. Die halt auch noch Frauen an sich sind, Ehepartnerinnen und Menschen, die gerne ihren Beruf mögen. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, stellenweise sehr übertrieben gezeigt, das stellt die Serie ganz toll dar und macht sie super unterhaltsam. Die Protagonistin Kate, die versucht, den Alltag als Mutter und erfolgreiche PR-Frau auf die Reihe zu bekommen, was gar nicht so einfach ist mit einem sexistischen männlichen Kollegen und den eigenen Schuldgefühlen nicht ständig bei ihrem Kind oder später Kindern zu sein. Anne ist beispielsweise selbstständige Psychiaterin und nur wenige Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder schwanger. Möchte sie wirklich noch ein drittes Kind? Ist eine Abtreibung moralisch legitim? Diese Frage treibt sie vor allem zu Beginn der Serie um. In späteren Staffeln kämpft sie außerdem mit ihrer ältesten Tochter Alice, die in der Pubertät ein wenig außer Rand und Band gerät. Dann gibt es da noch die biestige Jenny, die hat überhaupt keine Lust, wieder arbeiten zu gehen und versucht, ihren Mann davon zu überzeugen, dass sie länger als vereinbart in Elternzeit bleiben kann. Er wiederum möchte aber selbst zu Hause bleiben und einem Drehbuch schreiben. Ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Die Ehe hält das nicht aus und das entwickelt sich alles noch ein bisschen anders mit dieser Jenny, aber diese Arbeitsunlust bleibt bei ihr auf jeden Fall. Die fällt sowieso ein bisschen aus dem Rahmen von den Frauen da. Dann gibt es noch Frankie, die läuft total neben der Spur. Sie ist eine durchgeknallte Immobilienmaklerin und lebt mit einer Frau zusammen, mit der sie eine gemeinsame Tochter hat. Wenige Monate nach der Geburt leidet Frankie an Depressionen und flüchtet sich immer wieder vor der Realität, was sowohl ihre Beziehung als auch ihre Arbeit beeinträchtigt.
Also das sind auch wirklich ernste Themen, die dann aber natürlich auch humorvoll aufbereitet werden.
Genau, da komme ich auch gleich nochmal zu.
Ah, ich bin gespannt.
In der 5. Staffel stößt außerdem Solane dazu. Sie ist eine taffe Verlegerin, die für ihre Schwester ein Kind ausgetragen hat. Sie wird durch eine Samenspende in der 6. Staffel nochmals schwanger und bringt damit einen ganz neuen Aspekt in die Serie. Vor allem in den USA wird die Serie immer wieder kritisiert, dass sie zu wenig divers sei und besonders privilegierte weiße Frauen in den Mittelpunkt stelle. Jedoch ist diese Kritik meiner Meinung nach nicht komplett gerechtfertigt. Ja, die Frauen sind alle Akademikerinnen und haben gute Jobs, aber die Jenny beispielsweise ist eine Asian American. Und sowohl Frankies Partnerin als auch Solane sind schwarze Frauen. Also was ich schön finde an der Serie ist, sie bietet ein breites Themenspektrum. Es geht unter anderem um Abtreibung, Fehlgeburten, gescheiterte Beziehungen, Überforderungen in der Erziehung, Samenspende, Depressionen und die Balance zwischen Karriere und Kind. In der 7. Staffel geht es auch um die Pille für den Mann.
Ui.
Was dieser Serie aber definitiv fehlt, ist Tiefe. Die Themen werden nur oberflächlich angerissen. Für eine intensivere Auseinandersetzung mit schweren Depressionen oder Fehlgeburten ist in den kurzgeschnittenen Episoden halt kein Platz. Wer also Ernsthaftigkeit sucht, wird sie bei Working Mom nicht finden. Ich finde aber auch dafür ist diese Serie gar nicht zuständig, beziehungsweise diese Form, also eine Comedy-Serie, eine Dramedy, braucht das gar nicht zu leisten.
Ja, so sehe ich das auch. Also ich habe sie der Serie nicht gesehen, ich kenne sie nicht, finde es aber auf jeden Fall interessant. Und
ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt eine Männerserie ist, aber ich denke, es wird mehr Frauen insgesamt ansprechen, aber den ein oder anderen Mann, ja, der wird da auch drüber lachen können.
Max, den wir in der letzten Ausgabe hatten, wenn ich mich richtig erinnere, war der früher großer Fan von Sex and the City, vielleicht auch Desperate Housewives. War ich erstmal überrascht, als es mir erzählt habe, habe ich gedacht, ja gut,
stimmt.
Wieso eigentlich nicht? Also,
Die
Sache muss man eine Chance geben.
Gar nicht
und so.
Blöd, eigentlich sogar eher schlau.
Ja, also
mal so einen Blick in die Frauenwelt und Frauengedanken zu werfen.
Ja, eben auch so ein bisschen Intrigen und Eifersüchte und Dramen. Also das ist ja eigentlich etwas, was in jedem Menschen liegt, so die Faszination daran. Und auch das Voyeuristische, dass man dann irgendwie anderen Leuten zuguckt, wie sie sich irgendwie mit ihren Problemen herumplagen, die man selber vielleicht nicht hat. Ne? Aber gut, ja, auf jeden Fall denke ich, dass man da offen sein sollte und jetzt irgendwie nicht diese Einteilung machen sollte nach typischer Frauen, typischer Männerserie, sondern dass man da einfach über diesen Tellerrand hinausschauen muss und sich da nicht einschränken sollte. Ja. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Filmtipp. Also in meinem Fall ist es jetzt ein Film. Eigentlich eine ganze Filmreihe und ich finde es witzig, weil du sie vorhin schon erwähnt hast. Es geht um die nackte Kanone tatsächlich.
Ach was?
Ja, die nackte Kanone ist ja eine Komödienfilmreihe mit Leslie Nielsen von den Zucker-Brüdern David und Jerry Zucker. Bestehen aus insgesamt 3 Teilen. Ja, die nackte Kanone aus dem Jahr 1988, die nackte Kanone 2,5 aus dem Jahr 1991 und die nackte Kanone 33 1/3 aus dem Jahr 94. Also schon die Titel sprechen für den Klamauk, den es dort auch zu sehen gibt in diesem Spielfilm. Und die Zuckers, die machen dann viele Jahre später ja auch noch die Filme Scary Movie 3-5, auch teilweise wieder mit Leslie Nielsen, einer seiner letzten Rollen als US-Präsident. Also die haben sich auch über Jahrzehnte bewiesen. Worum geht's bei der Nackte Kanone? Es handelt sich dabei um eine Polizeiparodie über den tollpatschigen und begriffsstutzigen Polizisten Frank Drebin, gespielt eben von Leslie Nielsen. Ja, der mit komplizierten Fällen konfrontiert wird. Im ersten Film muss er die Queen Elizabeth vor einem Attentat retten. Im zweiten Teil muss er den Wissenschaftler Dr. Meinheimer retten, der von mächtigen Menschen der Stromindustrie entführt wird und durch einen Doppelgänger ersetzt wird. Und im dritten Teil geht es um einen Bombenanschlag während einer Oscar-Verleihung, die er dann vereiteln muss am Ende. Ja, und Nackte Kanone, das sind einfach rasante Klamauk-Filme mit ganz viel Slapstick-Szenen und vielen Wortwitzen und visuellen Gags. Also auch so ein zeitloser Fremdscham-Humor, der halt immer funktioniert. Natürlich sehr seicht, aber macht einfach Spaß. Der zweite und dritte Teil ist etwas schwächer als der erste, aber immer noch gut. Und was einfach so besonders ist an der Reihe und vor allen Dingen auch an der Performance von Leslie Nielsen, ist ja, dass er sich hier endgültig etabliert als einer der Vorreiter des Deadpan-Humors. Also das ist quasi das komplett ernst und seriöse Vortragen von witzigen und absurden Szenen, ohne eine Miene zu verziehen. Also eigentlich so ein bisschen das komplette Gegenteil zum Beispiel von so Overacting-Schauspielern wie Jim Carrey, wo dann totale Gesichtsentgleisung immer stattfindet, wenn der irgendwie seine Gags macht. Aber ich finde, das macht den Humor ganz stark aus, dieser Kontrast aus Ernsthaftigkeit und der Absurdität der Szene. Und ja, Drebin ist sehr stumpf, sehr verpeilt und er interpretiert Aussagen seiner Mitmenschen immer auch sehr gerne falsch. Und das ist auch das, was ich meine mit den Wortwitz. Da habe ich ein paar Beispiele. Da will ihm zum Beispiel dann ein Verdächtiger in einem Gespräch eine kubanische Zigarre anbieten, hält ihm die Schachtel hin und fragt, Kubaner? Und Frank antwortet, nein, halb Ire, mein Vater kommt aus Wales. Oder ein Ermittlungsgespräch dann zwischen einem Kollegen und ihm, wo sie über den Aufenthaltsort eines Verdächtigen sprechen und dann heißt es, er war im Rotlichtmilieu. Was mag er da nur gesucht haben? Sex, Frank. Nein, danke, im Moment lieber nicht, wir haben viel zu tun. Also solche Dialoge gibt's dann halt immer. Und ja, generell richtet er als Person auch sehr viel Chaos an. Mehr Chaos, als ohnehin schon herrscht in dem ganzen Film. Ständig rauscht er mit seinem Auto gegen Mülltonnen oder gegen andere Autos. Ist auch so ein Running Gag. Und einmal wird er fast vom eigenen Auto angefahren, weil er beim ungeschickten Parken auf einer Senkung vor den Airbag auslöst. Und der Airbag löst dann die Handbremse aus. Und er denkt dann im Schreck, jemand hat seinen Wagen gestohlen, weil der Wagen auf ihn zugerollt kommt. Und dann schießt er auf seinen eigenen Wagen. Also das sind so Szenen, die sind natürlich witziger, wenn man sie sieht, als wenn man sie hört, aber so ist es halt. Und dann auch ein Pressegespräch zum Beispiel mit der Queen auf einem Auslandsbesuch, wo er dann ein Mikrofon am Anzug hat und da geht er mittendrin bei diesem Gespräch auf die Toilette und alle im Veranstaltungssaal hören lautstark seine Toilettengeräusche. Aber so viel dazu. Also auch andere Figuren kriegen natürlich Gags. Der beste Freund und Kollege von Leslie Nielsen, Nordberg, übrigens gespielt von O.J. Simpson, der ja später wegen des vermeintlichen Mordes an seine Frau in die Schlagzeilen geriet. Der hat da die Nebenrolle. Da gibt es dann auch so eine ewig lange Erschießungsszene, bei dem er dann irgendwie schmerzverzerrt taumelt, seine Hände an einen Kamin verbrennt und danach seine Finger in eine fallende Fensterlade einklemmt und mit dem Gesicht voran in eine Torte fällt und in eine Bärenfalle tritt, die da aus unerfindlichen Gründen auf dem Boden liegt. Dann fällt er dann irgendwie über Schiffsreling, weil die ganze Szene auf dem Schiff stattfindet. Also solche Sachen. Das ist so die Slapstick-Schiene, die da gefahren wird. Und was interessant ist, sind auch die vielen sexuellen Anspielungen und Anzüglichkeit. Kann man auch mal drauf achten, wenn man die Filme guckt. Also das fand ich durchaus fortschrittlich für die Zeit. Und ja, das ist nur eine Auswahl von vielen guten Gags, größtenteils aus dem ersten Film, aber auch im zweiten, dritten sind viele sehr gute. Und ich hatte mich kürzlich mit der Kollegin über Filmrausch oder über unsere Arbeit in dem Podcast unterhalten und sie hat mir den Tipp gegeben, dass man jetzt bei jedem Film oder Serie auch einfach mal so ein Funfact bringen soll. Hast du, glaube ich, vorhin auch gemacht an einer Stelle. So ein bisschen Trivia, so Informationen über Filme und Serien, die nicht jeder weiß. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und deswegen hier auch ein Funfact zur Nackte Kanone. Es gibt dazu tatsächlich eine Vorgängerserie mit dem Namen Nackte Pistole, die eigentlich schon ähnlich genial und witzig ist. Ich glaube, im Original heißt es Police Squad. Und da ist eigentlich schon genau der gleiche Humor, genau die gleichen Art von Fälle, nur dass halt Leslie Nielsen natürlich die Hauptrolle spielt, also wie jetzt auch bei Nackten Kanone, aber sonst halt ein ganz anderes Aufgebot. Ich glaube, nur eine oder zwei andere Personen, die auch schon bei Nackte Pistole mitgespielt haben, sonst sind das ganz andere Leute. Aber der Humor ist halt hundertprozentig gleich, auch von den Zucker-Brüdern. Aber komischerweise war der nicht ganz so erfolgreich. Also die Serie war nicht ganz so erfolgreich, obwohl ich habe mir die Folgen angesehen, die sind teilweise sogar noch besser als die Filme. Das nur als Tipp, wenn ihr da mal rankommt, dann schaut euch auch gerne die Vorgängerserie an. Wobei man sagen muss, ein bisschen ausgereifter ist es in Filmen dann manchmal schon. Ich habe jetzt auch, das wäre vielleicht der zweite Fun-Fact, jetzt gehört, dass auch eine Neuauflage geplant ist von der Nackenkanone mit Liam Neeson, der da eventuell die Hauptrolle übernehmen soll. Und das, finde ich, passt so ziemlich überhaupt nicht, weil man ihn eher von Ernstenrollen kennt. Das klingt irgendwie nach einem Reinfall mit Ansage. Ich finde, nur Leslie Neeson kann die Rolle ausfüllen, aber er weilt ja leider nicht mehr unter uns seit 10 Jahren, glaube ich. Aber so viel dazu, das ist auf jeden Fall auf Platz 2 gelandet bei mir, die Nackte Kanone. Kennst du offensichtlich auch?
Ja, lief auch mal so nebenbei, aber bewusst von vorne bis hinten habe ich mir das nicht angeguckt. Und von der nackten Pistole habe ich auch noch nichts gehört.
War dir vielleicht auch einfach zu albern. Das kann ich halt auch verstehen, wenn man sagt, der Humor ist ein bisschen zu platt und zu seicht. Aber ich stehe drauf. Es ist einfache Unterhaltung, kann man sagen. Und an der Stelle, kann ich auch noch erwähnen, ich glaube, der Film, den kann man sehen. Abo von Paramount Plus. Haben, glaube ich, noch nicht so viele den Streaming-Dienst, aber der ist auch so ein bisschen entkommen. Und ansonsten kann man den käuflich erwerben. Also man kann ihn auch leihen bei Amazon Prime für 3,99, bei Magenta halt für 2,99. Aber kostenlos ist er nur im Abo von Paramount Plus.
Okay.
So, jetzt steigt die Spannung. Jetzt kommst du nämlich mit deiner Lieblingsserie. Und ich habe jetzt vorhin schon gehört, dass ich die Serie tatsächlich auch auf der Liste hatte, aber dann rausgenommen hatte, weil wir uns dann auf 2 beschränken wollten. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja, also mein All-Time-Favorite ist die Serie Scrubs. Die werden sicherlich sehr viele kennen. Das ist eine Serie, die von 2001 bis 2010 lief, eine US-amerikanische Dramedy-Sitcom mit 9 Staffeln. Es wird aus der Perspektive des jungen Mediziners John Dorian, John Michael Dorian, er wird aber von allen nur JD genannt, der chaotische und bizarre Krankenhausalltag aus dem Sacred Heart Hospital erzählt. Gemeinsam mit seinen Freunden Turk, Elliot und Carla meistert er alle Herausforderungen eines angehenden Arztes. Nicht zu vergessen, Dr. Cox spielt auch eine sehr wichtige Rolle und der Dr. Bob Kelso, der Krankenhauschef und der Hausmeister. Ja, also es ist eine einzigartige Mischung aus total bescheuertem Humor und ergreifenden Geschichten. JD hat Tagträume, die sind einfach legendär. In jeder Folge gibt es etwas, über das man nachdenken kann. Die Serie gibt viele Lebensweisheiten an die Zuschauer weiter, zwischendurch, aber meistens auch am Ende. Keine Serie schafft es, mich innerhalb von einer Minute von einem herzhaften Lacher zum Weinen zu bringen. Wirklich. Also am Ende vieler Folgen habe ich mindestens Tränen in den Augen und Gänsehaut, die länger als gewöhnlich anhält. Egal wie oft ich die Folge schon gesehen habe, ich kann an den gleichen Stellen lachen und auch immer an den gleichen Stellen weinen. Die Situationen werden dann noch von passender Musik verstärkt. Klavier und Gitarre werden gerne genommen. Herrlich. Genau, diesen Wechsel zeichnet die Serie auch aus. Ja, dann gibt's auch immer wieder Gastauftritte, zum Beispiel von Michael J. Fox, Brendan Fraser, Colin Farrell, Heather Graham und Courtney Cox zum Beispiel.
Brendan Fraser, der dieses Jahr auch den Oscar gewonnen hat, als bester Hauptdarsteller in The Whale, also immer noch beziehungsweise wieder groß im Geschäft, der war ja jahrelang abgetaucht. Aber ja, die Folge, wo er mitgespielt hat, die ist natürlich allen Scrubs-Fans sehr im Gedächtnis geblieben. Also das ist Schlag in die Magengrube, wahrscheinlich die traurigste Folge. Als Freund von Dr. Cox, der eigentlich totaler Zyniker ist. Aber ja, in der Folge zeigt er so ein bisschen seine weiche Seite und dass er auch ganz anders sein kann, wenn mit den richtigen Leuten an seiner Seite.
Und auch der Auftritt von Michael J. Fox war ziemlich emotional. Also JD ist auch erstmal total genervt von ihm und dann beobachtet er ihn vor OP, dass er dann ja so einen Tick hat und nicht aufhören kann, sich die Hände zu waschen. Ja, und
ist das, neurotisch veranlagt.
Ne? Ja, genau. Und das ist auch irgendwie, ja. Da überdenkt JD seine Meinung, ja, die ändert sich an der Stelle und er sieht ihn dann mit ganz anderen Augen und ja. Da werden dann wieder die Gefühle angeklickt, ganz doll. Ja, also ich finde alle Charaktere großartig. Die sind alle sehr unterschiedlich und die Beziehungen zueinander, die wurden sehr gut ausgearbeitet.
Hast du einen Lieblingscharakter, Lisa, oder gibt es da mehrere? Wen würdest du hervorheben?
Oh, das ist ganz schwierig, weil die ja alle so unterschiedlich sind und irgendwie toll auf ihre Weise. Jeder Charakter hat was. Ich glaube, am Ende würde ich mich schon für JD entscheiden. Jetzt nicht, weil er der Protagonist ist, aber... Oh, das ist wirklich schwierig, weil dieses Zusammenspiel aller Charaktere macht ja die Serie so toll, ne?
Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, für mich wäre es tatsächlich Dr. Cox, seinem zynischen Art und deinen ganzen Spitznamen, diese Schlagfertigkeit. Das macht halt die Serie aus, diese schnellen Dialoge, auch diese Schlagfertigkeiten zwischen den Charakteren. Und wen ich von den Nebencharakteren immer irgendwie witzig fand, ist Ted, also der Anwalt, der so unterwürfig gegenüber Dr. Kelso ist. Ja. Eigentlich einer seiner witzigsten Figuren, weil er hat trotz seines Jobs als Anwalt, da erwartet man ja irgendwie einen Mann, der...
Gestandenen Mann,
der mit beiden Beinen im Leben steht, aber stattdessen ist er so unterwürfiger, nervöser Versager, Typ ohne Selbstwertgefühl, aber dafür mit sehr viel Selbstmitleid und der auch irgendwie immer noch mit seiner Mutter zusammen lebt.
Ja, und sie teilen sich ein Bett.
Ja, genau. So eine sehr, sehr merkwürdige Beziehung und muss sich halt immer herabwürdigen. Aber er hat am Ende ja auch so ein paar Überraschungen parat. Er ist ja auch bei so einer A-Cappella-Band, da singt er auch ganz gut und der hat, findet ja später, glaube ich, sein Liebesglück. Aber da weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die Dame heißt.
Genau, also jetzt hast du ja schon über zwei Charaktere ein bisschen gesprochen. Dann können wir ja die anderen auch mal ein bisschen näher beleuchten. JDs Name übrigens basiert auf dem von Dr. Jonathan Doris, einem Studienfreund des Serienschöpfers Bill Lawrence. Also Doris diente als medizinische Beraterin der Show. Diese Tatsache könnte vielleicht auch dazu geführt haben, dass JD eine recht feminine Art hat. JD ist einfach super schusselig, wie gesagt, hin und wieder etwas feminin. Er trinkt gerne also alkoholische Getränke, die man eher Frauen zuordnen würde, steht überhaupt nicht auf Whisky, im Gegensatz zu Dr. Cox. Aber er ist ein verdammt guter Arzt. Also die Entwicklung von ihm ist einfach auch total super. Also er ist stets bemüht um die Anerkennung von Dr. Cox und das ist einfach so schön zu beobachten. Er ist bei allem, was er macht und bei seiner tollpatschigen Art einfach ein verdammt guter Arzt und irgendwann wird einfach auch deutlich, wie sehr Dr. Cox ihn mag.
Ja.
Der ja sehr gefühlskarg ist, die zeigt er ja nicht so gerne. Aber ja, harte Schale,
weicher Kern.
Weicher Kern. Er ist auch ein ganz toller Mann. Hast du noch was zu JD zu sagen?
Ich glaube, du hast es zusammengefasst. Also so ein etwas ungeschickter, aber halt sympathischer und auch reflektierter Mensch, der vielleicht nicht die höchste Allgemeinbildung hat, aber von seinem Job eigentlich sehr viel versteht und sehr viel Talent hat. Und auch wenn man ihn immer so ein bisschen unterschätzt, zeigt er ja auch immer wieder, was er drauf hat.
Genau. Und er ist eigentlich ja eine Hälfte von dem Beste-Freunde-Duo. Und die andere Hälfte ist Turk.
Ja, beide Turk sind so ein bisschen Kindsköpfe, ne? Also auch genau. Wie sie miteinander.
Christopher Turk ist der ganze Name.
Oder Turk Turkleton, wie Dr. Kelso in einer Folge sagt. Genau. Okay, jetzt sind wir schon sehr tief in der Materie.
Und dann sagt er auch, ich heiße dich Turkleton. Noch nicht. Noch heißen sie so nicht. Genau, der ist einfach ultra cool. Er kann sich unglaublich gut bewegen. Ja, der ist einfach immer sehr lässig. Und wie gesagt, die beiden sind eine Symbiose. Er und JD. Und das liebe ich einfach auch an der Serie. Eine der besten Szenen ist auch, wo also Turk heiratet Carla, eine sehr, sehr gute Krankenschwester, die auch bei allem immer dabei ist und mitmischt. Und nach den Flitterwochen kommen die beiden ja wieder und dann stehen die vor dem Krankenhaus, steigen aus dem Taxi und dann sagt Carla, ja, du darfst, irgendwie so, ne? Und dann rennen die beiden aufeinander zu und verpassen sich aber auch immer, JD und Turk. Aber zwischenzeitlich ist er auf dem Dach. Ist der eine auf dem Dach, der andere irgendwie unten, dann treffen die sich in verschiedenen Stockwerken, gucken aus dem Fenster und irgendwann treffen sich und fallen sich in die Arme. Und da wird Carla auch nochmal bewusst, dass sie eigentlich auch JD mitgeheiratet hat.
So eine Bruderbeziehung,
ja,
mehr oder weniger.
Bromance.
Bromance, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ja.
Ja, also die leben seit dem Studium zusammen und wohnen dann auch Carla. Carla zieht dann, glaube ich, bei denen mit ein. Ja, die wohnen auf jeden Fall zu dritt zwischendurch. Und auch immer begleitet von dem ausgestopften Hund. Ich weiß gar nicht, ob der jemals gelebt hat. Ganz
ich
am Anfang?
Weiß es auch nicht.
Ich weiß nicht mehr.
Ja, aber er ist knuffig.
Ja.
Der taucht dann auch immer plötzlich irgendwo auf. Manchmal sitzt er plötzlich auf dem Beifahrersitz irgendwo. Weiß nicht, wie der da hingekommen ist.
Ja. Ja, dann gibt es ja noch Elliot. Elliot Reed ist einfach auch ein super Charakter. Sie ist am Anfang der Serie mit JD zusammen und dann sind sie befreundet. Aber das hat auch alles gedauert. Also die Entwicklung der Charaktere einzeln und auch zueinander ist einfach auch unglaublich durch die ganze Serie. Am Ende heiraten sie auch. Und das muss auch. Also irgendwie wollte man das auch. Also mir ging es so. Und
bei manchen Figuren merkt man halt auch schon von Anfang an, dass die irgendwie zusammengehören. Ne? Und
genau.
Dann ärgert man sich darüber, dass es irgendwie nicht klappt. Das hatte ich auch bei The Office, weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit Pam und Jim, wo man halt irgendwie von Anfang an denkt, die sind so gut befreundet, das klickt so gut miteinander, dass die dann irgendwie zusammenkommen müssen. Die kommen ja relativ zeitig schon zusammen. Manchmal spürt man es und dann ärgert man sich ja, komm, warum geht ihr jetzt nicht aufeinander zu? Warum geht ihr nicht den nächsten Schritt? Oder?
Genau. Carla, die ist keine Ärztin, Das spielt aber nur in ein, zwei Folgen am Rande irgendwie eine bedeutende Rolle, weil sie ja trotzdem einfach super Arbeit leistet und immer mit drin ist, mitten im Geschehen. Sie ist so die Stimme der Vernunft, kann man sagen. Passt dadurch aber auch total zu Turk. Also sie sagt dann ja auch vor der Hochzeit irgendwie, ja, dass ihr bewusst geworden ist, dass sie jetzt einen Mann heiratet, der eigentlich noch gar nicht erwachsen ist und mit dem dann auch recht spät ein Kind bekommt. Das ist auch einfach so schön. Er weiß ja vor ihr, dass sie schwanger ist.
Ja.
Und dann hat man schon wieder gedacht, dass sie so ein bisschen ausflippt, aber dann sagt sie, guckt sie ihn einfach vor der Bar nur an und sagt, ach, ist doch egal, dass es alle schon wissen, wir kriegen ein Kind. Und da auch gleich wieder Gänsehaut, auch jetzt, wenn ich es erzähle. Das muss man aber einfach sehen, das macht ja halt diese Situationskomik aus, beziehungsweise Situationsemotion.
Ja, auf jeden Fall.
Dann gibt's noch den Hausmeister, der seit dem ersten Tag JD auf dem Kieker hat, die beiden ärgern sich und der ist einfach auch so, das ist eine so gute Figur. Zu dem hast du auch noch was, ne?
Ja, genau. Also erstmal, ich finde ihn auch super, weil er auch irgendwie immer an den unpassendsten Orten oder immer ganz unerwartet irgendwie auftaucht, was so wie so eine Geistererscheinung. Und ich habe nämlich auch mal gelesen, dass er eigentlich ursprünglich von den Machern so gedacht war, dass er eine eingebildete Figur von JD ist. Also, dass er gar nicht ein richtiger Mensch ist, sondern dass JD ihn sich immer nur einbildet und nur er ihn sehen kann. Aber dann haben die Macher halt schon relativ schnell, glaube ich, nach ein paar Folgen gemerkt, die Person, mit der kann man viel mehr machen, als dass sie jetzt nur für JDs Fantasien irgendwie genutzt wird, sondern man kann die eben auch viel größer integrieren. Und dann haben die daraus eine richtige Figur gemacht, die auch aus Fleisch und Blut sozusagen besteht. Aber vor war sie ursprünglich konzipiert wirklich als ausgedachte, eingebildete Figur, die nur in JDs Kopf kreiert wird.
Ah, interessant. Ja, wahrscheinlich wäre er dann in den Tagträumen viel aufgetaucht. Aber ja, zuletzt Dr. Kelso. Ja, der wird so als der Chef des Krankenhauses dargestellt, weil auch die in einer Folge fragen sie halt wegen Geräten an und so, das hat er gar nicht zu entscheiden. Also nicht in letzter Instanz. Er ist nicht der Geschäftsführer des Krankenhauses, sondern Chefarzt. Aber das ist auch nicht wichtig für die Serie.
Nö.
Einmal wird auch schön geschildert, dass mit dem Tag zur Ernennung des Chefarztes hat er dann auch sein Handwerk quasi niedergelegt und ja, ist halt einfach mehr oder weniger anwesend. Nicht jeden Tag, aber ja, und ein ziemlich ignoranter, unverschämter Mann, der aber irgendwie auch wichtig ist. In einer Folge wurde er mal als der Kleber beschrieben, der dieses Team so zusammenhält. Also das Team, das wir so sehen als Zuschauer. Und er ist einfach auch wichtig. Ja, ich sag mal raue Schale und auch ein recht harter Kern.
Ja, so von der alten Schule so ein bisschen. Ne? Und gerade wie er mit Ted umgeht, ist natürlich.
Ja.
Wenn es im echten Leben so wäre, dann würde man das sehr kritisieren. Aber ich glaube, es gelingt es ja immer, die eigentlich ernsten Themen auch lustig aufzubereiten. Aber dann trotzdem immer die Kurve zu bekommen, immer den richtigen Ton zu finden, wenn es dann von lustig zu ernst drüber geht.
Genau.
Übergänge schafft die Serie immer sehr gut. Ne?
Ja. Ja, Dr. Kelso redet auch nicht wirklich gut über seine Frau.
Und der hat auch einen schwulen Sohn, oder?
Ja. Ja, obwohl über den redet er eigentlich nicht schlecht, sondern eigentlich nur über die Vorzüge, weil er halt einfach nicht hetero ist und so ein bisschen klischeehaft schwul.
Stimmt. Mhm.
Genau, seine Frau kommt nicht so gut weg, er hat auch Affären, aber das ist auch nicht ganz so schlimm, weil ich finde, die Rolle der Frau wird an anderer Stelle wieder sehr gut gewürdigt. Ja, also abschließend kann ich sagen, die Serie macht mich immer noch sehr, sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, wann ich die angefangen habe zu gucken. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon sehr lange her. Wenn ich sie alle paar Jahre, also ich muss da schon mal eine Pause zwischen haben, aber wenn ich sie dann wieder gucke, ist es genauso schön wie früher. Auf Disney gucke ich gerade übrigens. Ich weiß nicht, ob sie auch auf anderen Streamingdiensten läuft, aber auf Disney Plus läuft sie im Abo. Genau, auch 13 Jahre nach dem Ende der letzten Staffel bin ich immer noch ein großer Fan und werde es wahrscheinlich auch mal bleiben. Apropos Ende. Also die 8. Staffel, die ist schon anders, weil da neue Charaktere mitmischen. Aber ja, noch in Ordnung. Aber Staffel 9 spielt überhaupt nicht mehr im Krankenhaus, sondern an der Uni. Das ist dann irgendwie Medical School. Da arbeiten die auch als Dozenten.
Einfach JD formuliert, die letzte Staffel ist Müll. Die könnt ihr euch sparen.
Genau. Ich gucke mir die Staffeln an bis zur 8. und dann ist es für mich völlig in Ordnung.
Genau, du hast eben schon anklingen lassen, wo du sie guckst, die Serie. Die gibt's im Abo von Disney Plus, wie du gesagt hast, auch im Abo von Magenta TV, wie ich rausgefunden habe, aber vor allen Dingen für die Freunde des linearen Fernsehens, die Serie läuft immer noch regelmäßig auf Pro7, allerdings zu ungünstigen Zeiten, also dann meist Wochenende am Mittag, wo man eigentlich vielleicht andere Dinge macht, vielleicht auch unter der Woche mittags, aber dann vielleicht gegen 12, 13 Uhr immer, zu Zeiten, wo man eigentlich keine Zeit hat für sowas, aber läuft immer noch sehr häufig, ich glaube wahrscheinlich nachts dann auch die Wiederholung, aber das weiß ich nicht genau. Das ist ja bei Pro7 immer so, dass sie die Angewohnheit haben, immer die gleichen Serien bis zum Erbrechen zu wiederholen mit 3, 4 Folgen am Stück, weil die keine anderen Ideen haben. Aber im Falle von Scrubs ist es ja eigentlich immer ganz gut.
Ich finde nämlich viele lustige Serien schnell auch mal albern, aber das ist bei Scrubs nicht der Fall. Ja. Also für mich stimmt da einfach alles. Mimik, Gestik, der Schauspieler, die Witze, die Situation und dann gepaart mit dem Wechsel zur Tragik, das geht mir jedes Mal wieder unter die Haut.
So geht's mir auch. Da haben wir uns ja sehr angeregt über Scrubs unterhalten. Also wie gesagt, wäre jetzt meine Nummer 3 gewesen tatsächlich. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Auch das ist eine bekannte Serie, denke ich, die auch schon ewig und drei Tage produziert wird und läuft. Und da reden wir über eine animierte Serie, und zwar Family Guy, die seit 1999 produziert wird und sich mittlerweile über 21 Staffeln erstreckt, vom bekannten US-Comedian Seth MacFarlane. Ja, worum geht es in Family Guy? Also es handelt von der Familie Griffin, bestehend aus dem Familienvater Peter, der geistig zurückgeblieben und kindisch ist, übergewichtig, ein rüpelhafter Trinker, erinnert schon ein bisschen an Homer Simpson, was bestimmt auch ein bisschen beabsichtigt ist, aber halt noch eine Spur extremer in all seinen schlechten Eigenschaften. Und er hängt viel mit seinen Freunden in der Bar rum, auch das ist eine Parallele zu den Simpsons.
The Drunken Clam.
Genau, Drunken Clam, richtig. Und das ist auch oft Initiator dann der Handlung, die Drunken Clam oder das, was besprochen wird. Und passenderweise arbeitet er auch in einer Brauerei, aber das auch mehr schlecht als recht. Seine Frau Lois Griffin ist ein bisschen die Stimme der Vernunft, aber manchmal offenbart sie auch ein paar Schattenseiten. Dann gibt es den Sohn Chris Griffin, sehr pubertär, dümmlich, aber auch gutmütig. Und Meg Griffin, die Außenseiterin und auch so ein bisschen der Boxsack der Familie. Aber die wahren Hauptfiguren neben Peter Griffin sind ausgerechnet ein Baby und ein Hund, die ebenso ganz anders sind, als man sich ein Baby und einen Hund vorstellt, aber ironischerweise einfach wesentlich intelligenter als der Rest der Familie. Und das Baby ist Stewie, der so ein genialer, leicht psychopathisch veranlagter Tüftler ist, der auch mit seiner Erfindung vor allen Dingen in den frühen Staffeln immer wieder versucht, seine Mutter umzubringen und generell Machtfantasien hat. In jüngeren Folgen ist er ein bisschen ruhiger, aber gibt es auch immer mehr Anspielungen auf seine Sexualität, Andeutung, dass er schwul sein könnte und wahrscheinlich auch schwul ist. Stewie wird in der Regel von keiner Hauptfiguren verstanden, außer von dem Familienhund, das ist Brian Griffin, weshalb die beiden dann meistens zusammen auftreten.
Ja, vielleicht kannst du ja das Rätsel jetzt klären. Und zwar habe ich mich immer gefragt, können nur wir hören, was er sagt und Brian? Ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, das soll einfach offen bleiben. Weil manchmal hat man den Eindruck, die anderen Familienmitglieder können hören, was er sagt, gehen aber einfach nicht drauf ein. Das ist dann wieder komisch. Ja, und manchmal passt es aber so gut von der Situation her, dass man denkt, ah, jetzt haben sie verstanden, was der, ich weiß nicht, wie alt soll er da sein?
Ein Jahr, glaube ich.
Ja,
also hat aber schon Erfahrung von dem Erwachsenen,
ja, genau.
Irgendwas erzählt über die Vergangenheit. Ich glaube, die Serie nimmt sich ein bisschen die Freiheit, da so ein bisschen zu variieren. Also wer ihn immer verstehen kann, ist natürlich Brian.
Ja, genau.
Und auch andere Babys in der Kita, oder Kita ist es ja, glaube ich, nicht, Krabbelgruppe, wo er ab und zu ist, die verstehen ihn alle.
Krippe heißt es bei uns.
Ja, genau. Und manchmal dann auch Leute, mit denen er irgendwie zu tun hat. Also der ist ja auch manchmal im Showbiz unterwegs und dann irgendwelchen Highschools oder wenn der seine Zeitreisen macht mit Brian, der hat eine Zeitmaschine, es gibt ja ganz viele Zeitmaschinenfolgen in der Serie, ist er dann auch mit anderen erwachsenen Leuten zusammen und dann verstehen sie ihn halt auch. Also gefühlt verstehen ihn eigentlich die meisten, nur halt ganz zentrale Personen nicht. Also Lois versteht ihn, glaube ich, nie. Peter versteht ihn eigentlich auch nie. Außer vielleicht irgendwelchen Sonderfolgen. Wie gesagt, die Serie nimmt sich da so viele Freiheiten. Ich glaube, Chris versteht ihn manchmal. Und Mac dann auch manchmal. Aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Das ist eine gute Frage. Ganz lüften kann ich das Geheimnis nicht. Wie gesagt, es gibt diese Zeitreisenfolgen, die euch auch immer sehr feiern, weil Stewie eine Zeitmaschine hat. Und dann reisen die auch zu verschiedensten Zwecken in die Vergangenheit und richten da meistens großes Chaos an. Und verändern da auch irgendwie Konsequenzen für die Zukunft. Verändern die ganze Welt, die ganze Zusammensetzung der Gesellschaft. Also ja, die ganzen Zeitachsen bringen sie durcheinander. Und jetzt, ich habe ihn eben schon erwähnt, der Hund Brian Griffin, das ist eigentlich ein wichtiger Charakter, weil er, glaube ich, für viele, für mich auch, und auch für Seth MacFarlane, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, die größte Identifikationsfigur der Serie, ist eigentlich der normalste Charakter. Also er ist eigentlich so ein gescheiterter, leicht melancholischer, möchte gern Autor, manchmal auch ein richtiger Autor, der meist halt daran scheitert, so ein Buch fertig zu bekommen und für seine Arbeit manchmal auch einfach belächelt wird, also so ein kreativer Freigeist. Er hat eigentlich auch ein Alkoholproblem, also man sieht ihn immer mit einem Flachmann, aber im Gegensatz zu Peter ist es ein bisschen kontrollierter, ohne zu viele Exzesse. Und er ist immer auf der Suche nach einer Partnerin, also sie gehen aber auch immer in die Brüche, die Beziehungen, wohlgemerkt Beziehungen zu anderen menschlichen Frauen. Ein sprechender Hund, der sich wie ein Mensch benimmt, das wird einfach so hingenommen in der Serie, das ist einfach normal. Und dass er auch Beziehungen mit Menschen eingeht, ist einfach normal, das wird nicht hinterfragt. Generell wird ja sehr viele menschliche Themen auch auf humorvolle Weise auf die Tierwelt übertragen in der Serie. Und jetzt der Fun Fact, Seth MacFarlane hat halt viel von sich selbst auch auf den Charakter von Brian projiziert, also zum Beispiel seine liberalen Werte und seinen Atheismus. Also das sind alles Werte, für die Seth MacFarlane steht, und die hat er sozusagen in Brian eingepflanzt. Also Brian vertritt so ein bisschen seine Denkweise über die Welt. Und was ganz witzig ist, dass sowohl bei Stewie und bei Brian manchmal trotzdem diese typischen kindliche und hundische Eigenschaften durchdringen. Also dann gibt es dann Folgen, wo Stewie da bei so einem Kuckuckspiel für Babys dann drauf reinfällt und wirklich denkt, dass Lois verschwunden sei, wenn sie die Hände vor dem Gesicht hält. Oder Brian, der dann zwanghaft Eichhörnchen hinterherjagt, aus dem Müll frisst oder angeleint an einem Pfosten im Kreis rennt, seinen Schwanz jagt und es dann für schwarze Magie hält, dass die Leine ja immer kürzer wird, während er den Pfosten umrundet. Also dann sind es immer diese kurzen Momente, wo das Regie-Team wirklich Spaß daran hat, dann doch auf diese normalen Verhaltenszüge einzugehen von diesen Figuren, obwohl sie ja eigentlich intelligent sind.
Ja, soviel zu den Hauptcharakteren. Wie kommt der Humor denn noch zur Geltung?
Also wie vielen Rückblendungen bzw. Einspieler, wo Peter, manchmal auch Stewie, im Gespräch plötzlich ganz abwegige Vergleiche zu anderen Personen oder zu früheren Ereignissen ziehen. Also es wird dann meistens so eingeleitet wie, ja, das ist fast so wie damals als ... und dann kommt halt so ein kurzer Clip, der eingespielt wird, der eigentlich überhaupt nichts zu tun hat mit dem, worüber die vorher geredet haben. Das sind dann meistens prominente Figuren. Das wäre so ein bisschen das Äquivalent zu JDs Tagträumen, die ja auch komplett immer rausgerissen aus dem Kontext irgendwie sind und komplett so diese Schiene fahren, wo man sich fragt, wie sind die Produzenten, was haben die geraucht, um auf solche Ideen zu kommen. Das ist bei Family Guy ganz extrem, aber da vor allen Dingen auch mit popkulturellen Anspielungen, dass da Schauspieler veralbert werden für ihre Eigenschaften oder für ihre Skandale oder manchmal auch für ihre äußerlichen Merkmale. Also da wird ja von niemandem Halt gemacht bei Family Guy. Insgesamt ist einfach sehr derber, grenzüberschreitender Humor mit vielen Anspielungen, wie gesagt, auf die amerikanische Medienlandschaft, auf die Popkultur. Selbst Kinderserienfiguren werden entzaubert. Dann gibt es eine Folge, wo das Krümelmonster als kekssüchtiger Junkie in der Entzugsklinik liegt und der hat dann heimlich Keks unter der Matratze versteckt und dann irgendwie festgehalten und ruhig gestellt. Also sowas ist dann eben auch teilweise Humor, der da ausgestrahlt wird.
Aber es gibt ja sicher noch viele Nebencharaktere, oder?
Oh ja, über die Nebencharaktere muss man reden, wenn es darum geht, aufzuzeigen, wie schwarz der Humor ist und wie grenzüberschreitend das Ganze ist in der Serie. Weil selbst wenn man nur die Nebencharaktere jeweils in zwei Sätzen beschreibt, bleibt dann manchmal die Spucke weg. Also zu den besten Freunden Peters zählt halt unter anderem Quagmire, der durch und durch sexsüchtig ist und sehr viele tabuisierte Sexfetische auslebt, was mehr oder weniger deutlich auch gezeigt, angedeutet wird. Und ein anderer Freund von Peter ist ein Polizist im Rollstuhl, bei dem die Behinderung auch immer für Witze herhalten muss. Und dann ist da noch der rassistische und homophobe Vater von Lois Griffin, Pewter Schmidt heißt er. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen alten und lüsternen Mann in der Nachbarschaft, Herbert, der auch gewisse Neigungen hat, die er zum Glück nicht auslebt. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und einen jüdischen Apotheker, der alle Klischees bedient, die man so in den vergangenen Jahrhunderten auf der Welt leider gegen Juden auch entwickelt hatte. Einen habe ich noch vergessen, den paranoiden, oft geistig verwirrten Bürgermeister der Stadt Kohrok, wo das Ganze spielt. Das fasst es eigentlich schon zusammen, was für ein verrückter Chaotenhaufen das ist. Und der schwarze Humor wird also vor allen Dingen durch die Rollen transportiert, weil die sehr auf die Spitze getrieben sind, eigentlich auch die größten Verderbnisse einer Gesellschaft darstellen.
Stichwort schwarz. Gab es da nicht noch einen schwarzen Freund?
Richtig, Cleveland. Der gehört auch zur Freundesgruppe. Das sind ja immer so vier, also Peter, Quagmire, Joe, der im Rollstuhl sitzt, und Cleveland. Ich habe Cleveland deswegen nicht erwähnt, weil ich ihn relativ, ja, verzichtbar finde. Der ist dann ja auch zwischendurch gar nicht mehr da, weil es gibt einen Ableger, die Cleveland Show, die auch von Seth MacFarlane produziert wurde. Stimmt. Das war ein kompletter Flop, glaube ich, ein kompletter Reinfall. Danach, als die Serie dann abgesetzt wurde, glaube ich, kam Cleveland zurück zu Family Guy. Das wurde dann in Family Guy dann metahumormäßig auch so aufgegriffen. Ja, deine eigene Serie hat nicht funktioniert, jetzt bist du wieder bei uns oder so. Ja, also seine Eigenschaften ist halt, dass er immer relativ gemütlich und langsam redet, aber viel mehr ist da an dem Charakter nicht dran. Also wenn man böse ist, könnte man sagen, der ist der Quotenschwarze. Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber man könnte zur Schlussfolgerung kommen, dass der dabei ist, weil dann vielleicht Seth MacFarlane auch einen dunkelhäutigen Charakter in der Freundesgruppe integrieren wollte, weil sonst ja eine durch und durch weiße Gesellschaft da eigentlich ist. Ja, ansonsten kann man auch sagen, dass Family Guy nicht nur politisch unkorrekten Humor hat, auch vor Religion macht Family Guy nicht Halt. Dann gibt es zum Beispiel auch Jesus als Figur, der tritt nicht in allzu vielen Folgen auf, aber so in 3-4 Folgen ist er dabei. Da ist er dann auch irgendwie so eine schüchterne Jungfrau, die versucht, bei Frauen anzukommen, bei Frauen zu punkten, aber es gelingt ihr nicht. Und auch der Tod, tatsächlich, der personifizierte Tod spielt auch in einigen Folgen mit.
Mit der Sense.
Mit der Sense, genau, ja. Der allerdings überhaupt nicht so gruselig und angsteinflößend ist, wie man sich das vorstellt, sondern teilweise auch von ganz normalen Unsicherheiten geplagt ist, von Komplexen. Tatsächlich hat mich die Darstellung von dem Tod als Mensch auch mal zu einer Kurzgeschichte inspiriert, die ich noch zu Uni-Zeiten geschrieben habe. Das nur am Rande. Ist leider nicht veröffentlicht worden, beziehungsweise nur uni-intern.
Kann ja noch kommen.
Ja, wer weiß.
Also zusammengefasst, was liebst du an der Serie?
Ja, wie gesagt, einfach dieses Verhandeln mit kulturellen Stereotypen, diese verrückten popkulturellen Anspielungen gegen Promis, die geschmacklosen Witze, wo man überlegt, ob man überhaupt lachen darf oder nicht. Die Witze, die teilweise so willkürlich und abwegig sind. Dadurch schweifen die Folgen gerne auch mal ab. South Park, eine andere animierte Comedy-Serie, die haben sich in einer Folge auch mal lustig gemacht darüber, wie die Gags bei Family Guy entstehen. Gibt es eine Folge, wo gezeigt wird, dass Seekühe in einem Pool schwimmen und sogenannte Ideenbälle mit willkürlichen Begriffen abgreifen und dann in eine Maschine einstupsen mit ihrer Schnauze. Und daraus entsteht dann der Witz, also mit ganz vielen unwillkürlichen Begriffen, die auf Kugeln stehen und die nichts miteinander zu tun haben. Und so spart sich Family Guy quasi das Produktionsteam, weil dann einfach die Seekühe diese Bälle so zusammenstellen, dass dann Witz draus entsteht. Und das ist natürlich irgendwie so eine Verarsche gewesen, aber es trifft es eigentlich. Das fühlt sich echt so an, aber ich mag das halt irgendwie. Man weiß halt nie, was als nächstes kommt, weil in der Welt alles möglich ist. Alle Plotkonventionen werden gebrochen und für den Humor geopfert. Die Gagdichte ist enorm, auch weil man manchmal nicht alles versteht und weil man vielleicht auch nicht immer sicher ist in der amerikanischen popkulturellen Landschaft oder Medienlandschaft. Es gibt auch so ein paar Kritikpunkte. Manchmal wird ein bisschen zu viel auf Ekel gesetzt. Dann gibt es Sequenzen, wo die dann irgendwie alle rumkotzen, die Charaktere. Aber was mich vor allen Dingen stört, sind auch diese Special-Episoden. Also bei Simpsons gibt es ja zum Beispiel dieses Treehouse of Horror, also wo kleine Halloween-Geschichten erzählt werden mit den Charakteren, wo die Charaktere dann quasi aus den Rollen ein bisschen rausgehen. Und dieses Äquivalent ist bei Family Guy quasi die Star-Wars-Episoden. Und da ich absolut nichts mit Star Wars anfangen kann und das überhaupt nicht mag, nerven mich die Folgen dann immer. Da gibt es leider ein paar zu viele von. Aber Seth MacFarlane ist ja großer Star Wars-Fan. Der hat ja auch eine eigene Science-Fiction-Serie. The Orville, glaube ich, habe ich nie geguckt.
Aber ja, die ist noch gar nicht so alt, ne?
Die ist noch nicht so alt, nee.
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Aber das zeigt sich.
Ja, Star Wars kommt bei Scrubs übrigens auch vor. In einer Folge.
Stimmt.
Oder Szene, weiß ich.
Würde mich nicht wundern, Scrubs ist auch ganz stark, was Popkultur angeht. Nicht sicher. Bei Scrubs gibt es auch noch eine Szene, wo Turk dann als Indiana Jones in den Körper einer Person eintaucht und dann statt den goldenen Schatz einen goldenen Tumor sucht.
Ja?
Hast du die Folge nicht mehr im Kopf?
Nee, die habe ich nicht mehr im Kopf.
Ich schicke dir mal den Link später. Was ich auch nervig finde bei Family Guy sind zum Beispiel auch die Kämpfe zwischen Peter und diesen menschengroßen Hahn, die sich immer ohne Grund irgendwie minutenlang verprügeln. Und es wird dann nicht erklärt, warum. Und das wird immer eingesetzt, diese Kampfszenen, wenn, so scheint es mir zumindest, die Regisseure halt nicht wissen, wie sie die Folge vollkriegen können, wenn sie irgendwie noch ein paar Minuten totschlagen müssen. Dann kommt dieser komische Hahn ins Spiel. Aber das sind alles so Kritikpunkte auf ganz hohem Niveau. Die Serie läuft immer noch montags bis freitags immer 19.45 Uhr bei ProSieben Max. Für die Freunde des linearen Fernsehens, das ist tatsächlich meine einzige verbliebene Fernsehtradition. Und zusätzlich dazu gibt es auch immer neue Folgen am Dienstag um 20.15 Uhr ebenfalls auf ProSieben Max. Die sind allerdings nicht ganz so gut. Ansonsten hast du vielleicht noch besondere Erwähnungen von Serien oder Filmen, die du witzig findest, die es aber nicht geschafft haben, weil ich hätte noch welche.
Oh, jede Menge. Also
komm, hau raus.
So aus dem Stegreif Good Girls. Mhm. Ist auch super. Auf Netflix läuft die. 4 Staffeln, 2018 angefangen und da geht es um ja, 3 Frauen, 3 Mütter, die Geld brauchen und dann zu Geld kommen und Geld machen und so weiter. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. New Girl ist auch eine super lustige Serie.
Zoe Deschanel.
Ja, die finde ich auch sehr gut. Erzähl du erstmal deine.
Ja, also gut, Scrubs, darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Ich hatte ja vorhin auch schon The Office darüber gesprochen. Das ist eigentlich die amerikanische Version von Stromberg, nur witziger und besser, mit mehreren ausgereiften und gut gezeichneten Charakteren, absolut zum Schießen und zum Wegschmeißen. Und eine schrecklich nette Familie, muss man noch erwähnen, ist schon etwas älter, Ende 80er, Anfang 90er mit Al Bundy. Kennen sicherlich auch viele, auch fehlt auch unsere älteren Zuhörer.
Die ist, glaube ich, nicht so gut gealtert. Also zumindest die Generation Z würde jetzt...
Ja, die würde ausrasten, die Generation Z. Das ist sicherlich richtig, aber ich gucke das immer noch gerne mit meinem besten Freund.
Ja, daher kennt man ihn auch,
eigentlich, ne? Mein bester Freund, jetzt wissen wir doch, dass es Max ist. Mit dem gucke ich das immer noch sehr gerne, weil das total unser Ding ist. Natürlich ist es manchmal auch sexistisch ohne Ende, aber wie gesagt, es ist Comedy, manchmal. Man muss dann einfach abschalten.
Also eine schrecklich nette Familie eigentlich nur.
Ja, eigentlich nur. Ja, er hat ja sogar diesen No Mams Club, El Bandi. Ja. Wo die Männer sich dann vereinen, um dann irgendwie gegen Frauen zu hetzen. Dann gehen die auch immer in den Stripclub. Also eigentlich ist das ganz, ganz schwierig zu vermitteln heute. Aber gut, ich bin eine Generation davor. Ich bin anders sozialisiert worden.
Und er spielt ja dann auch nochmal in Modern Family. Auch eine ganz tolle Serie, die ich empfehlen kann.
Die habe ich auch noch empfehlen können. Nee, die habe ich vergessen aufzuschreiben,
da,
aber ja.
Da spielt er mit und er eine ähnliche Rolle, aber viel harmloser. Also er ist immer noch...
so ein bisschen El Bundy Light.
Genau, Ja,
der genau so kann altersmilde El Bundy sozusagen.
Der sich auch wieder eine wunderschöne Frau angelt.
Oh ja.
Wesentlich jünger, aber das können wir jetzt hier alles gar nicht erzählen.
Ja, viel mehr habe ich nicht. King of Queens.
Ja, auch ganz
fand
toll.
Fand ich früher ganz toll. Mittlerweile lache ich da nicht mehr so extrem drüber. Die Scary Movie Filme, wie ich gesagt habe, auch alles von Sacha Baron Cohen, also Borat und Der Diktator, um zwei zu nennen. Bruno war nicht so stark, aber ich lache auch sehr gerne über ihn auf jeden Fall. Ja, das wären meine
Filme.
Erwähnungen.
Wie heißt denn der Film nochmal mit dem Bären und Mark Wahlberg? Ted.
Achso, Ted, ja klar, auch von Seth MacFarlane. Ja?
Ja, die Filme Ted 1 und 2 fand ich auch super. Der Donnersong.
Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für das gute, konstruktive und tiefgründige Gespräch mit coolen Serien- und Filmempfehlungen. Da bekomme ich auch direkt wieder Lust auf einen Scrubs-Marathon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch noch etwas mitgeben und teilt uns gerne auch mit, worüber ihr gerne lacht. Also wir haben in den Shownotes auch unsere Kontaktadressen wie immer niedergeschrieben. Da könnt ihr euch auch gerne an uns wenden mit Empfehlungen oder vielleicht auch einfach Meinungsbeiträgen darüber, worüber ihr gerne lacht. Da können wir das vielleicht auch nochmal thematisieren in der Folge. In 2 Wochen möchten wir dann darüber reden, wo die Grenzen von Humor liegen, unserer Meinung nach, und ob sie sich verschoben haben in letzter Zeit. Seid gespannt, schaltet wieder ein und ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.